Gut. Wir hatten ja angefangen mit den entsprechenden Möglichkeiten von Schutzmaßnahmen, die einzuführen in Systeme. Und das Letzte, was wir uns ja noch angeschaut haben, war ja auf überhaupt mal den Zugriffsschutz und dann natürlich auch die Berechtigungskontrolle entsprechend einzustellen und da zu überlegen, was für Unterstützungsmöglichkeiten von Seiten des Betriebssystems existieren. Das eine Maschinenschutz war ja der Schutz, der physikalische Schutz, wie das als Beispiel vom LAZ genannt worden ist, nämlich den Zugang über diese Brücke. Und so können Sie halt natürlich auch so die Zugänge kontrollieren. Zugangskontrolle im Sinne von Authentifizierung und da halt festzustellen, ist es der Nutzer, ist es das System, das bestimmte Operationen von im Betriebssystem beziehungsweise mit Applikationen, die dem Betriebssystem zugeordnet sind, durchführen möchte. Dann Berechtigungskontrolle, da geht es eher, darf derjenige authentifizierte Nutzer das oder darf es nicht? Und Systemschutz, das ist das, wo natürlich dann auch entsprechend vom Betriebssystem Unterstützung existieren kann, nämlich dass man hier die Schutzmechanismen nicht umgehen kann, sondern dass man halt wirklich dass die erzwungen werden von Seiten des Sicherheitssystems. Das nächste, eine Möglichkeit, das Ganze zu realisieren, ist das Konzept von Schutzmatrix, und zwar wo man also auf der einen Seite hier die Schutzdomänen hat und dann die zu schützenden Objekte. Jetzt kann man sich mal überlegen, was sind überhaupt so Schutzdomänen? Und darunter versteht man hier eine Menge von Paaren, und zwar einfach Objekt- und Rechtepaare. Und nicht nur jetzt von einem, sondern eine ganze Menge. Und die Rechte werden zum Teil oft dargestellt als Operationen oder oft auf gelistete erlaubte Operationen, die hier entsprechend möglich sind. Und wenn man sich das Ganze hier sich anschaut bei der Domäne 1, dann habe ich hier entsprechend die Datei 1. Da ist der Lesezugriff, die Leseoperation erlaubt. Hier bei der Domäne 1 auch für Datei 2. Da ist der Lese- und Schreibzugriff erlaubt. Bei dem Drucker darf man hier schreiben. Das heißt also, man darf Sachen ausdrucken. Und ich könnte natürlich jetzt nicht nur diese typischen Unix oder Linux Werte verwenden wie R, W und so weiter, sondern ich könnte natürlich, so wie ich es hier geschrieben habe, einfach entsprechend die Operationen auflisten, die hier konkret erlaubt sind. Dann habe ich meist eine Schutzdomäne pro Nutzer, also hier meist eine Schutzdomäne pro Nutzer. Und das Ganze ist so, dass dann natürlich die Applikationen, die der Nutzer triggert, dass die natürlich die Rechte von dem Nutzer erben. In dem Sinne, dass natürlich ist so, dass der Nutzer ja nicht direkt jetzt mit der Datei 1 arbeitet oder direkt mit der Datei 2 arbeitet, sondern immer implizit oder indirekt über Applikationen. Und die haben natürlich dann die entsprechenden Rechte, die so dem Nutzer zugeordnet sind. Da ist es jetzt so, dass die auch ein anderes Beispiel hier, ich habe zweimal dasselbe Objekt, aber in unterschiedlichen Schutzdomänen. Und die Rechte können sich dann natürlich auch unterscheiden, je nachdem, wie sie zugeordnet sind. Dagegen hier, die Datei 3 hat sowohl in Domäne 1 als auch in Domäne 2 die entsprechenden selben Schutzdomänen, also die entsprechenden Zugriffsoperationen, die hier erlaubt sind. dann, als ich schon gesagt habe, die Prozesse sind mit den Schutzdomänen verknüpft, weil natürlich die Prozesse auf die entsprechenden Objekte zugreifen bzw. die modifizieren. Und das heißt natürlich, ich brauche sowas wie eine vorangeschaltete Authentifizierung oder hier also vorangeschaltete, also hier vorangeschaltete Authentifizierung vom Nutzer. Und die Konsequenz, die daraus sich ergibt mit dieser Authentifizierung oder Authentifizierung, dass nämlich hier die Zuordnung Prozess zu Schutzdomäne stattfindet. Das heißt also, dann habe ich hier Zuordnung Prozess Schutzdomäne. Weil natürlich ist so, die Prozesse, die werden ja erst dynamisch generiert, wenn Sie eine Applikation starten. Die Applikation hat von sich aus auch noch keine vordefinierte Schutzdomäne, sondern das Ganze ergibt sich erst durch die Zuordnung zu dem entsprechenden Nutzer. Und ein wichtiger Aspekt ist hier, dass die entsprechende Identität des Nutzers geprüft wird. Dann wird nachgeschaut bezüglich der Information, was liegen für Rechte für den Nutzer vor. Und dann findet die entsprechende Zuordnung des Prozesses bzw. dann der gestarteten Prozesse zur entsprechenden Schutzdomäne natürlich vor oder wird vorgenommen. Zu jedem Zeitpunkt ist ein Prozess einer Schutzdomäne zugeordnet, aber man kann die Schutzdomänen wechseln. Und das ist genau das, was man typischerweise auch macht. Wenn Sie einen Systemaufruf machen in Unix oder Linux oder auch in anderen Systemen, dass Sie ja typischerweise vom Benutzermodus in den Systemmodus wechseln. Und mit verbunden ist auch ein Wechsel von der Schutzdomäne. Weil nämlich im Systemmodus dürfen Sie dann bestimmte Sachen, die Sie normalerweise vielleicht nicht dürfen, nämlich dass Sie dann auf entsprechende Hardware-Einheiten zugreifen dürfen, dass Sie bestimmte Funktionen ausführen dürfen. Und man sieht also hier schon, ein Prozess kann in seinem Lebenszyklus mehreren Schutzdomänen zugeordnet sein. Aber zu einem Zeitpunkt ist es immer nur eine Schutzdomäne. Und wenn Sie hier wechseln vom Benutzermodus, Systemmodus, Sie verlassen den Systemkern wieder und sind wieder zurück bei der alten ursprünglichen Schutzdomäne. Das heißt also, bei der Rückkehr geht es nicht nur darum, mit der entsprechenden Rückkehradresse zu dem richtigen Ort wieder hinzuspringen, sondern auch sind hier die entsprechenden Schutzdomänen, die hier auch geändert werden. Und man hat hier dann so einen Prozess, man kann hier sagen, das Paar, das bezeichnet man hier so als Subjekt, nämlich hier den Prozess P. Und dann die Schutzdomäne. Und die Schutzdomäne ist einfach eine Menge von Objekten und den zugehörigen Rechten. Und beziehungsweise dann die aufgelisteten Operationen. Und das Ganze ist dann schon so, dass man sagen kann, die Subjekte sind im Auftrag des Nutzers agierende Prozesse. Und ein Nutzer kann natürlich dann auch, je nachdem, welche Prozesse er hat, leicht unterschiedliche Schutzdomänen dann auch nutzen. Aber die Zuordnung findet halt immer aufgrund von der Authentifizierung dann konkret statt. Die Frage, die sich natürlich dann ergibt, wie speichere ich das Ganze, wenn ich dann so eine Matrixstruktur ja anschaue, dann habe ich hier jetzt einfach die entsprechenden Objekte und dann die Schutzdomänen als Zeile und ich kann dann hier ganz konkret die entsprechenden Operationen bzw. dann die Rechte hier eintragen. Was man natürlich auch machen kann, ist zu überlegen, dass als Objekte nicht nur Dateien, Drucker, andere Ressourcen gelten, sondern dass auch die Domänen selbst, also hier Domäne 1 und Domäne 2 als Objekte betrachtet werden. Und das heißt, also man könnte hier natürlich sagen, ich habe hier die Objekte Domäne 1, Domäne 2, okay, für die Domäne 1 spielt natürlich die Domäne 1 jetzt keine Rolle, aber man könnte sagen hier, ich darf hier wechseln von der Domäne 1 in die Domäne 2 mit einer Applikation. Und man könnte hier das Recht angeben, hier mit dem Enter, dass ich hier von 1 auf 2 natürlich wechseln kann. Und damit habe ich die Domänen an sich genauso mit demselben Mechanismus geschützt, wie man das beispielsweise hier mit den anderen Objekten macht. Und ich mache also nicht jetzt eine andere Art von Mechanismus, sondern nutze genau denselben Mechanismus, den ich für die anderen entsprechenden Objekte halt auch nutze. Und insgesamt ist es dann so, wenn man da nochmal rausgeht jetzt hat mit den Schutzmonitor, dass man hier jetzt hergehen kann und feststellen kann, ich habe auf der einen Seite natürlich Schutzdomänen, habe dann Prozesse, habe dann entsprechend die Kombination Prozess-Schutzdomäne sind ja meine Subjekte, habe mein Betriebssystem beziehungsweise mein Betriebssystemkern und habe meine Objekte. Und Objekte, Datei, Drucker, Ressourcen, also alles, was so an sich schützenswert ist. Und dem Betriebssystem ist zugeordnet ein Schutzmonitor. Und der Schutzmonitor, der nutzt jetzt meine Matrix, also diese Schutzmatrix. Und jeder Zugriff von einem Subjekt, und das Subjekt war ja die Kombination Schutzdomäne, Prozess. Und es kommt hier natürlich so für jeden Zugriff, der wird spezifiziert mit Schutzdomäne, dann das Objekt, das Objekt und dann die Zugriffsart. Das heißt also hier der Zugriff. Das heißt also hier A ist hier der Zugriff. Oder Zugriffsart. Und dann wird natürlich hier von dem Schutzmonitor überprüft, ob in der Schutzmatrix das entsprechende Recht für diese Zugriffsart enthalten ist, um auf O1 zuzugreifen. Falls ja, dann ist natürlich so, dass hier entsprechend der Zugriff stattfindet. Falls nein, ist so, dass natürlich das Ganze mit Fehler zurückgewiesen wird. Punkt ist so, dass natürlich hier der Weg, so der Zugriff von auf diesem Weg hier raus, dass das hier natürlich verboten ist. Sauber. Das heißt also, das muss hier, also ich habe nichts gemacht. Das liegt, können Sie mal da hinten nachfragen in der im Dings. Da ist einer drin. Weil sieht man oben, dass der Beamer aus ist. Aha. Ja. Gut. Schauen wir mal, bis es wieder kommt. Ist wieder okay. Also das heißt, da muss ich auch da oben drauf schauen, ob das grüne Licht noch leuchtet. Hier. Da ist nämlich eins von. Gut, dann, also man darf das nicht umgehen. Auf der anderen Seite ist natürlich so die Erwartungshaltung, dass der Schutzmonitor vertrauenswürdig ist und es ist ein Teil vom Betriebssystem und das bedeutet natürlich, wenn ich einen neuen Prozess habe und das ist ja dann im Grunde genommen am Anfang anonym. Das heißt, der startet ja so als anonymer Prozess am Anfang. Dann ist so, dass ich effektiv hier eine Identitätsprüfung brauche. Ich brauche hier die Prüfung. Die kann ich natürlich hier durch zum Beispiel Name und Passwort des Benutzers. Und dann hier kann man die entsprechenden Zuordnung Schutzdomäne durchführen. Also hier Zuordnung Schutzdomäne. Und die wird typischerweise, also hier im Prozessleitblock eingetragen. Also hier Verweis im Prozessleitblock. Wenn Sie sich noch dran erinnern, in diesem PLB, das heißt also, wo Information drüber drin stand in dem Prozessleitblock, welche, wie ist der Zustand des Prozesses, ist er rechnend, ist er wartend, wie der Verweis auf die Seitenkacheltabelle, wo ist die Information bezüglich des virtuellen Adressraums. Da gab es eine ganze Menge von Informationen, die in dem Prozessleitblock drin steht und das ist auch etwas, was im Prozessleitblock eingetragen wird, nämlich die Schutzdomäne, die hierfür verwendet wird. Die Frage ist natürlich jetzt, wie speichere ich diese Schutzmatrix? Die Schutzmatrix ist ja so, dass wir auf der einen Seite natürlich als Spalten die entsprechenden Objekte haben, auf der anderen Seite die entsprechenden Domänen. Die Anzahl der Zeilen, die ist vielleicht jetzt nicht so problematisch mit der Anzahl der verschiedenen Schutzdomänen, aber die Anzahl der Objekte ist natürlich schon recht groß, weil wenn man jetzt sagt, Objekte sind ja alle Ressourcen von Ihrem System, das heißt, jede einzelne Datei ist eine Ressource, und dann entsprechend auch die ganzen Inodes, dann die entsprechende Metainformation sind ja alles Ressourcen. Also wir reden ja nicht nur von einzelnen Geräten und Ein-Ausgabegeräten, sondern eine ganze Menge von Softwareeinheiten. Und das heißt natürlich, dass die Matrix sehr groß werden kann und dass auf der anderen Seite die Matrix relativ dünn besetzt ist. Weil beispielsweise kann es sein, Sie haben 1000 Dateien. Sie könnten natürlich jetzt halt für alle anderen und alle anderen Nutzer haben keine Rechte dazu auf Ihre privaten Dateien. Jetzt haben wir hier nochmal hunderte von Nutzern. Das heißt also für alle 1000 und dann 100 haben Sie entsprechend nur leere Einträge und nichts drin. Weil typischerweise in der Schutzmatrix tragen Sie nur positive Rechte ein. Also hier üblicherweise nur positive Rechte. Also hier im Allgemeinen nur positive Rechte. Und keine negativen Rechte. Und das heißt, die ist relativ leer, Ihre Matrix. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, eine direkte Implementierung mit so vielen leeren Zellen ist ja nicht sinnvoll, weil Sie haben den entsprechenden Speicherplatz, den Sie reservieren, weil Sie wissen ja nicht, was da, ob nicht doch mal was eingetragen wird. Also hat man sich andere Möglichkeiten überlegt. Und zwar gibt es hier diese zwei. Die Zugriffskontrolllisten oder die Capability-Listen. Und die Zugriffskontrollliste ist eine Implementierung von der von der entsprechenden Schutzmatrix. Und zwar geht es hier darum, dass Sie das Ganze hier spaltenweise speichern. Und zwar als bei jedem Objekt. Also jedes Objekt bekommt den für Sie relevanten Teil von der Schutzmatrix. Und da ist es jetzt so, dass Sie dann entsprechend sagen, ich habe hier die Menge von Prozessen, die den Nutzern zugeordnet sind. Das heißt also hier, das Subjekt sind ja immer dann die Teile hier, das wäre das Subjekt, die Schutzdomäne plus den Prozess. Und hier den Teil, diese Schutzdomäne oder die Information von der Schutzdomäne, den speichern Sie bei den einzelnen Objekten. Das heißt, bei der Datei 1 haben Sie hier den Prozess bzw. den Nutzer mit den Rechten. Also was Sie hier natürlich nicht speichern würden, ist den Prozess mit der Prozess-ID, weil die Nummer, die ändert sich ja. Jedes Mal, wenn ich jetzt beispielsweise die Applikation aufrufe, bekomme ich eine neue Prozessnummer, sondern Sie müssen sich hier natürlich schon etwas als ID speichern, was längerfristig der Fall ist. Und das wären also hier beispielsweise die ID des Nutzers. Und dementsprechend haben Sie hier eine ganze Menge von diesen Nutzer-IDs und dann die entsprechenden Zugriffsarten beziehungsweise dann die entsprechenden Zugriffsrechte, die hier erlaubt sind. Die Separierung von der Zugriffs- oder von der Schutzmatrix, die Frage, die sich dann natürlich stellt, falls also alle Benutzer einzeln aufgeführt werden, dann können natürlich hier diese Listen relativ lang werden. Und deshalb geht man her, Zusammenfassung von Benutzer zu Benutzergruppen. Also hier Zusammenfassung von Benutzern zu Gruppen. Und da wäre es so die Konsequenz, also Reduktion der Komplexität von ACL-Elementen. Und in dem Sinne ist es dann so, und da können Sie natürlich hergehen und können beispielsweise hierarchische Gruppen aufbauen. Es gibt Systeme, die dann entsprechend so eine Baumhierarchie haben, um die entsprechenden Rechte zu spezifizieren und entsprechend Benutzer zu Gruppen zusammenzufassen. Und das wäre dann unter Umständen, und da gibt es dann auch so die entsprechenden Festlegungen, wie erbt man die entsprechenden Rechte, dass beispielsweise so die Root halt alle Rechte hat, dann gibt es die darunterliegenden Schicht, die erbt halt nur einen Teil der Rechte und so weiter, bis man entsprechend unten bei einem Blatt ist, wo man dann einen einzelnen Benutzer hat. Und da gibt es natürlich schon die Möglichkeit hier, dass man bei der Eintragung hier einen Benutzer hat, der zu dem Benutzer A, der aber dann zu der Gruppe G gehört. Man hat hier den Benutzer A eingetragen und hat hier die Gruppe G eingetragen. Und dann legt man natürlich fest, was hat höhere Priorität, in dem Sinne, dass man hier hergehen würde, eine Einzeleintragung eines Benutzers würde das entsprechende überschreiben, was beispielsweise dann halt die Rechte der Gruppe sind. Aber man muss sich halt hier konkret dann überlegen, wie die Strategie beziehungsweise der Prioritäten sind. Man könnte aber auch sowas hier haben, dass man hier nicht B einträgt, sondern ich könnte natürlich hier auch Wildcards eintragen. Und das würde bedeuten, dass natürlich beliebige Prozesse auf eine Datei diese entsprechenden Rechte halt haben. Und auf diese Weise ist so, dass man die Zugriffskontrollliste natürlich pro Objekt schon handelbar hat, weil sie dann halt entsprechend kleiner und überschaubarer ist. Und der Punkt ist ja auch so, dass diese entsprechenden Zugriffskontrolllisten ja immer überprüft werden. Und wenn die natürlich sehr groß ist, dann dauert unter Umständen die Überprüfung natürlich entsprechend länger. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Und hier ist die Zuordnung beim Objekt. Das ist relativ leicht handhabbar im Sinne, wenn Sie dem Objekt, wenn das Objekt oder die Ressource entscheidet, für einen bestimmten Prozess oder für einen bestimmten Nutzer bestimmte Rechte wegzunehmen. Dass man also sagt, hier A hatte Lese- und Schreibrecht, jetzt darf er nur mehr lesen, dann wird hier entsprechend der Eintrag in der Schutzmatrix bzw. in der Zugriffskontrollliste geändert und dann ist die Sache erledigt. Das ist beim nächsten Mal ein bisschen schwieriger. Und zwar das ist mit den Capability-Listen. Und da geht es hier darum, dass Sie die Rechte bzw. die Schutzmatrix zeilenweise speichern. Das heißt also hier, Sie nehmen immer genau eine Zeile raus von Ihrer Schutzmatrix und jeder Prozess besitzt eine Menge von Capabilities. Und das könnte man sagen, ähnlich zum Schlüssel eines Nutzers. Und da ist es jetzt so, beim Zugriff, diese Capability-Liste besteht also hier aus einer Menge von Paaren, nämlich das Objekt und der erlaubten Zugriffsarten. Und da stehen natürlich auch nur die Objekte drin, wo entsprechende Zugriffsarten definiert sind. Es sind natürlich keine Objekte drin, wo sie überhaupt keine Rechte haben. Und damit reduziert sich natürlich, sie haben hier keine leeren Einträge in dem Sinne. Und damit reduziert sich natürlich auch das, was Sie in der Matrix ja haben, wo wir gesagt haben, wir haben diese dünn besetzte Matrix. Punkt ist jetzt so, bei einem Zugriff auf ein Objekt, das dann übers Betriebssystem stattfindet, ist so, dass Sie hier als Applikation oder als Prozess spezifizieren Sie das Objekt, Sie spezifizieren wieder Ihren Zugriff oder Zugriffsart und dann geben Sie Ihre Capability mit. Und dann überprüft der Schutzmonitor, was in dieser Capability hier drin steht. Und wenn in der Capability hier das Ganze erlaubt ist, dann greift er zu. Wenn es nicht erlaubt ist, dann wird das natürlich hier entsprechend abgelegt. Und das sieht man hier schon, den Punkt, dass die Capabilities geschützt werden müssen. Das ist genau dasselbe mit dem Schlüssel. Es gibt diese speziellen Schlüssel, wo Sie einen Schlüssel benutzen dürfen, aber Sie können nicht zu einem Schlüsselhersteller gehen und sagen, okay, könnten Sie mal eine Kopie von dem Schlüssel machen? Ich möchte einen haben, sondern da gibt es diese sogenannten Master-Schlüssel und Sie kriegen nur eine Kopie von einem Schlüssel, wenn Sie mit diesem Master-Code kommen und ansonsten kriegen Sie keine Kopie. Das ist genau dasselbe hier. Diese Capabilities sind hier geschützt. Es wird verhindert, dass Sie hier natürlich Ihre eigene Capability-Liste ändern, weil sonst wäre das Ganze ja sinnlos und sonst könnte jeder entsprechend die Liste modifizieren und sich die entsprechenden Rechte geben und sagen so, und ab jetzt habe ich System-Admin-Rechte und kann damit alles anstellen, was ich so möchte. Und das Ganze ist auch so, dass diese Capabilities verschlüsselt sind. Und zwar verschlüsselt in dem Sinne, dass der Benutzerprozess sie nicht eigenständig entschlüsseln kann. Sondern es ist wie ein Umschlag, in dem die Capabilities alle drin aufgelistet sind und der Benutzer bzw. der Benutzerprozess kann diesen Umschlag präsentieren, der entsprechende Schutzmonitor kann das Ganze natürlich aufmachen. Diesen Umschlag kann entsprechend nachschauen, ob Objekt und Zugriffsart drin ist und kann dann entscheiden, ob der entsprechende Zugriff natürlich möglich ist oder nicht möglich ist. Die Speicherung von diesen Capabilities können im geschützten Bereich des Betriebssystems erfolgen. Das heißt also, es ist nicht notwendigerweise, dass der Anwendungsprozess die in seinem eigenen Teilbereich hat, sondern das kann zwar in dem im virtuellen Adressraum des Prozesses existieren, aber wir haben ja ursprünglich, wenn Sie sich noch daran erinnern, an den virtuellen Adressraum, haben wir ja gesagt, wir haben den Programmcode, den Laufzeitkeller, die Halde, also den Heap, und wir haben einen oberen Teil, einen geschützten Teil, in dem das Betriebssystem eingeblendet ist. Und da kann man natürlich auch in dem Teil, kann man natürlich auch die Capabilities einblenden, die für das Betrieb, für den entsprechenden Prozess relevant sind. Und dann sind sie im geschützten Bereich, sind dem Betriebssystem sofort zugreifbar und nutzbar und sind in dem virtuellen Adressraum von dem Prozess enthalten. Und damit natürlich schnell entsprechend verwendbar. Dann, was man natürlich auch vermeiden will, heimliches Kopieren. Also hier kein heimliches Kopieren. Also Sie wollen auch nicht, dass beispielsweise ein Prozess heimlich die Capabilities kopiert und sie an jemand anders weitergibt und damit die Rechte auch jemand anders überträgt. Da kann man natürlich jetzt auch hergehen und in unserer Schutzmatrix, wie man beim letzten, also vorher gerade gesehen hat, konnte man ja angeben, dass die Domäne ja auch ein Objekt ist. So könnte man natürlich, kann man natürlich jetzt auch hergehen, die Capabilities auch als Objekte zu bezeichnen. Und damit kann man natürlich auch festlegen für einen Prozess als Zugriffsrecht auf eine Capabilities, dass er das Capability nutzen darf. Das heißt, er darf es verwenden, in dem Sinne, dass es dem Betriebssystem gibt. Aber er kann es natürlich auch kopieren, könnte man ihm das Recht geben. Und damit könnte ja beispielsweise das Recht bzw. die Zugriffsmöglichkeiten an andere Prozesse übergeben und delegieren. Und dann, was man natürlich auch nicht möchte, keine missbräuchliche Nutzung. Und das versucht man ja auch zu verhindern durch die Nutzung des Schutzmonitors im Betriebssystem. Was man auch machen kann mit den Capabilities, man kann es zeitlich begrenzen. Man könnte hier so einen Zeitpunkt mit der Capability zuordnen, wann die Capability wieder verfällt. Oder man könnte so eine Art Kontofeld für Anzahl Nutzungen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man hier das angibt. Ich darf diesen MP3-Song, den kann ich mal 5-mal abspielen. Und beim 6. Mal geht es nicht mehr, weil man kriegt nur das Ganze 5-mal. Und also solche Sachen können Sie mit den Capabilities ganz gut machen. Und wenn man jetzt die beiden vergleicht, die Capabilities und die Zugriffskontrolllisten, die Stärke von den Access Control Lists ist das selektive Zurücknehmen von Rechten. Und zwar, das geht relativ einfach, weil nämlich diese Rechte bei dem Objekt liegen. Und wenn jetzt die Rechte zurückgenommen werden sollen, dann geht man effektiv zu dem Objekt hin und nimmt dort die entsprechenden Rechte raus und dann ist die Sache erledigt. Bei Capabilities schwierig. Und also hier bei Capabilities schwierig. Weil im Grunde genommen müssen Sie alle betreffenden Prozesse, die gerade aktiv sind, müssen Sie schauen, dass Sie da unter Umständen das Recht rausnehmen. Kann man sagen, na ja, wenn ich in einer lokalen Umgebung bin, beispielsweise nur auf Ihrem Laptop oder Ihrem PC, ist es sicherlich nicht so schwierig, weil Sie ja dann eine relativ überschaubare Situation haben. Aber wenn Prozesse verteilt sind, das heißt also, die Prozesse können ja möglicherweise von einer Umgebung in eine andere Umgebung migrieren, und zwar während des dynamischen Betriebs. Und da ist es natürlich so, die nehmen ja ihre Capabilities mit. Das heißt, die verschwinden mit ihren Capabilities aus einem System, tauchen in einem anderen System wieder auf, aber sie wollen natürlich möglicherweise die Ressourcen genauso weiter nutzen. Und das hat natürlich so die Konsequenz, dass Sie jetzt auf einmal so Floating-Prozesse haben, die irgendwo in ihrem Dunstkreis oder Netzdunstkreis unterwegs sind und jetzt versuchen Sie, die Rechte wegzunehmen. Sie wissen gar nicht so genau, wo die jetzt sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, na ja, jetzt speichere ich natürlich bei den Objekten, dass bestimmten Prozessen die Rechte weggenommen werden. Aber das heißt also, Sie führen dann jetzt doppelt Informationen, nämlich einmal die Rechte beim Prozess und dann nochmal doppelt die Negativrechte bei dem Objekt, um herauszufinden, ob hier unter Umständen die Rechte gar nicht mehr aktuell sind. Die Capabilities hat man den Vorteil, dass die relativ leicht weitergegeben werden können. Und bei der Weitergabe können Rechte eingeschränkt werden. Also hier bei Weitergabe können Rechte eingeschränkt werden. Und Weitergabe, das ist jetzt nicht so einfach bei den Access Control Lists, weil die Kontrolle, die haben natürlich die Objekte bzw. die Verwaltungssoftware für die Objekte und nicht die Prozesse selber. Dagegen hier haben so die Prozesse sind so die Verwaltungseinheit, ohne dass sie jetzt die Capabilities modifizieren können, ohne dass es entschlüsseln können, ohne dass es verändern können. Aber man könnte natürlich hier entsprechende Rechte oder man tut sich einfacher, die dann weiterzugeben. Gut, so viel dazu für diese Schutzmatrix. Dann haben wir hier noch die Authentifizierung. Das ist ja etwas, was Sie typischerweise entsprechend auch machen mit Login-Name und Passwort. Kennt man ja von den einzelnen Systemen. Da ist so, dass Sie typischerweise eine Passwortdatei haben und in der Passwortdatei ist es ja so, dass Sie ja normalerweise tragen Sie da jetzt nicht das Passwort ein, sondern in der Passwortdatei steht eine etwas modifizierte Information. Weil der Punkt ist natürlich so, auf der einen Seite muss natürlich hier das System das Passwort überprüfen und muss natürlich da entsprechend Informationen haben, dass es also vergleichen kann, passt es oder passt es nicht. Aber wenn Sie jetzt hier in Ihrer Passwortdatei die User-ID drin haben mit dem Passwort im Klartext, dann haben Sie natürlich ein Problem, wenn jemand Ihre Passwortdatei knackt, dann hat jeder entsprechend alle Passwörter, die da drin sind. Jetzt können Sie natürlich sagen, die versuchen Sie komplett zu schützen, dass das nicht vorkommt. Aber ja, die Frage ist, kann man das wirklich so schützen, dass das nicht irgendwann mal vorkommt? Weil das Problem ist, Sie müssen auch Passwörter, Passwortdateien migrieren. Also diesen Yellow Page Server und so weiter. Das heißt, die Passwörter migrieren in verteilten Systemen von einer Umgebung zu anderen. Das heißt also, die sind auch im Netz unterwegs. Jetzt kann man verschlüsseln. Aber je mehr an Potenzial existiert, desto größer ist natürlich die Angriffsfläche. Und was man jetzt hier typischerweise macht, man speichert hier die User-ID sozusagen einen Streuwert. Das ist eine Streuwert, das ist im Grunde genommen eine Zufallszahl. Also hier eine Zufallszahl und ein Hashcode. Und beim Eintragen ist es so, dass man hier den entsprechenden Eintrag durchführt. Passwort nimmt hier einen Streuwert, lässt das Ganze durch eine Hash-Funktion laufen. Punkt, warum langsam? Man versucht das Ganze zu verzögern. Und verzögern deshalb, weil man dieselbe Funktion auch hier verwendet. Und die Zielsetzung ist, dass man nicht ein System hat, das unter Umständen wirklich mit der hohen Geschwindigkeit die verschiedenen Passwörter ausprobiert und unter Umständen auch Möglichkeiten oder hat, wo es unter Umständen Zugriffe auf den Streuwert hat und dann sagt, naja, ich habe zwar jetzt den Streuwert, das Passwort habe ich noch nicht, aber jetzt versuche ich einfach mit einer ganzen Menge von Passwörtern hier das Ganze da durchzujagen. Wenn das natürlich so ein Hochleistungsrechner ist, wie jetzt drüben im LRZ, dann kann ich sehr viele Passwortkombinationen in sehr kurzer Zeit ausprobieren. Jetzt hat man natürlich hier so die Zielsetzung, das Ganze etwas zu verzögern. Und dementsprechend, was nimmt man dann hier her? Man nimmt hier beispielsweise, also so als Hash-Funktion, kann man also hier hernehmen, MD5 oder was oder ähnliches halt. Und genau von der Zeit her, glaube ich, sind wir jetzt am Ende. Sonst mache ich da beim nächsten Mal nochmal weiter. Ich habe mir das Ganze jetzt nochmal angeschaut. Die Situation ist so, außer die Technik fällt nächste Woche aus, dann würde das so voraussichtlich so sein, dass wir dann am nächsten Mittwoch eigentlich fertig werden würden. Und ich würde dann die letzte Woche entsprechend ausfallen lassen. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Wiederschauen.